SRF 3.
Der Mann aus der Romandie schlägt die Frau aus der Ostschweiz. Der neue Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds heißt Pierre-Yves Maillard. Was lange währt, wird endlich schwammig. Die Gruppe der 20 ringt sich in Buenos Aires zu einem gemeinsamen Erklärungsentwurf durch. Versprechen ist einfacher als Einlösen. Auf Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador kommen ab heute große Aufgaben zu. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst hat Isabel Meissen aber die Nachrichtenübersicht. In Paris ist es bei Protesten der sogenannten Gelben Westen erneut zu Ausschreitungen gekommen.
Die Polizei hat über 140 Personen festgenommen. Sie gerieten mit den Sicherheitskräften aneinander. 65 Menschen wurden dabei verletzt. Auf den Champs-Élysées waren etwa ein Dutzend brennende Autos zu sehen. Die Polizei ging mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern gegen Demonstrierende vor. Rund 5.500 Menschen in gelben Westen protestierten in Paris erneut gegen eine Erhöhung des Benzinpreises. Laut Behörden waren rund 3.000 Unruhestifter darunter. Es war die dritte landesweite Protestaktion der Gilets jaunes. Insgesamt gingen in Frankreich laut Behörden 36.000 Personen auf die Straße. Am G20-Gipfel in Argentinien hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre Besorgnis über den Zwischenfall vor der Halbinsel Krim geäußert. Letzten Sonntag hatte Russland dort drei ukrainische Schiffe beschlagnahmt und deren Besatzung festgenommen. Merkel habe sich für die Freiheit des Schiffsverkehrs im Asowschen Meer eingesetzt, sagte ihr Sprecher. Man habe sich auf Gespräche auf Arbeitsebene verständigt, an denen neben Russland und der Ukraine auch Vertreter aus Deutschland und Frankreich teilnehmen sollen. In den deutschen Städten Berlin und Köln demonstrieren mehrere tausend Menschen. Sie verlangen einen schnellen Ausstieg Deutschlands aus der Kohleenergie. Das melden Nachrichtenagenturen. Die Proteste seien von Umweltorganisationen wie Greenpeace organisiert worden, im Hinblick auf die UNO-Klimakonferenz in Polen. Diese beginnt am Montag. In der Schweiz sollen Kulturland, Grünflächen und naturnahe Landschaften nicht überbaut werden. Dieser Ansicht ist die Evangelische Volkspartei der Schweiz, die EVP. Die EVP-Delegierten haben mit 64 zu 30 Stimmen die Ja-Parole beschlossen für die sogenannte Zersiedelungsinitiative. Über die Vorlage wird am 10. Februar abgestimmt. Sie begrüßen, dass die Initiative nachhaltige Formen des Wohnens und Arbeitens fördern will. Mit großer Mehrheit stellten sich die EVP-Delegierten hinter das neue EU-Waffenrecht, das die Schweiz zum großen Teil übernimmt. Schützenkreise sammeln Unterschriften für ein Referendum. Der Blick aufs Wetter. Am Abend und in der Nacht wird es von Westen her vereinzelt nass. Morgen ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt und es regnet verbreitet. Es kommt Südwestwind auf. Im Süden gibt es auch Aufhellungen und weniger Regen. Es ist mild für die Jahreszeit, 11 Grad.
Info 3 Abend.
Das Rennen ist gelaufen. Der Waadtländer SP-Staatsrat Pierre-Yves Maillard wird neuer Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Er setzte sich bei der Wahl heute Nachmittag in Bern gegen die St. Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi durch. Enttäuscht waren viele Gewerkschafterinnen. Sie fanden es an der Zeit, dass eine Frau an die Spitze kommt. Die Gewerkschaften fordern bei Firmen eine Frauenquote. Hätte man also beim eigenen Dachverband nicht mit gutem Beispiel vorangehen müssen? Das hat Andrea Jacki den Sieger Maillard nach der Wahl gefragt.
Im Präsidium des Gewerkschaftsbundes haben wir 50% Frauen. Und der Präsident des SGB hat nicht volle Macht. Die Verbände haben viel mehr Macht. Und wir haben an der Führung von der größten Gewerkschaft, Unia, eine Frau. Und auch im VPÖD, einer der größten Verbände, haben wir eine Frau. Also ich denke, die Frauen sind sichtbar. Und ich werde natürlich auch für die Anliegen der Gleichheit mich sehr stark engagiert, wie ich das immer gemacht habe.
Sie haben das heute Morgen ja auch versprochen. Sie haben gesagt, Sie werden für die Frauen kämpfen. Gerade die, die vielleicht in der Pflege arbeiten, schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne haben. Wie wollen Sie da konkret vorgehen?
Es gibt einen einfacher Weg. Wissen Sie, diesen Sektor lebt von öffentlichen Finanzierungen. Und die Kantone können Bedingungen schaffen. Also die Kantone sollten Lohnsysteme fordern, um die finanziellen Mittel zu bekommen. So, das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns eine Art von obligatorisches GAV gefordert, um die finanziellen Mittel zu bekommen. Es gibt jetzt ein GAV, der deckt 25.000 Arbeiterinnen, das sind mehrheitlich Frauen, Die sind gedeckt für Spitex, für Altersheime, für Regionalspital. Das ist die Bedingung, um das öffentliche Geld zu bekommen.
Sie haben im Kanton Waadt eben das gemacht und dafür auch eine Steuerreform durchgeführt, die Unternehmenssteuern gesenkt. Ganz Linke nehmen Ihnen das übel. Jetzt ist es auch auf nationaler Ebene, ist der Plan Unternehmenssteuerreform mit der AHV verknüpfen. Sie sind da dafür. Der Gewerkschaftsbund aber ist skeptisch, der hat Stimmfreigabe beschlossen. Macht das schwierig für Sie?
Ich habe meine Position noch einmal heute offengelegt. Ich bin für dieses Projekt. Wir müssen nur das Gesetz lesen. Es gibt eine Erhöhung von den Mitteln für die HV von 2 Milliarden. Es gibt 1 Milliarde vom Bund zu Kantonen. Der Bund macht riesige Überschüsse und die Kantone haben Mühe, haben Schwierigkeiten, also sie brauchen diese Milliarden. Und es gibt eine Abschaffung von den Sonderstatuten für Multis. Also ich denke, im Gesetz ist es wirklich gute Gründe, das zu unterstützen. Aber ich verstehe, dass die Gewerkschaften, wie in Bern, sie müssen wirklich auf kantonaler Ebene kämpfen, um gute Gegenleistungen zu bekommen, wenn wir die Unternehmenssteuer senken müssen. Das ist eine Gelegenheit, um wirklich gute soziale Leistungen auch zu bekommen, weil man kann nicht die Margen, die die Kantonen haben, nur für Unternehmen benutzen. Das ist nicht fair.
Sagt Pierre-Yves Meyer, der frischgebackene Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.
Info 3 Abend.
In Buenos Aires neigt sich das Gipfeltreffen der sogenannten Gruppe der 20 dem Ende zu. Seit gestern haben die Staats- und Regierungschefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie Vertreter der EU über drängende Probleme der internationalen Politik verhandelt. Nun liegt der Entwurf einer Abschlusserklärung vor. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Maren Peters, was steht in dieser Abschlusserklärung drin?
Ja, nach dem, was durchsickert, ist kein großer Wurf zu erwarten, sondern eher der allerkleinste gemeinsame Nenner. Und der war offenbar schon sehr schwer zu finden. Immerhin bekennen sich die G20 zu einer Reform der Welthandelsorganisation WTO. Außerdem wird in der Erklärung darauf verwiesen, dass man weiter multilateral, das heißt im großen Kreis, an der Lösung von Problemen arbeiten will. Auch das ist nicht selbstverständlich, weil sich ja vor allem die USA dagegen sperren. Das strittige Thema Migration, das wird dagegen nur am Rande erwähnt und das ebenfalls umstrittene Thema Klimaschutz taucht überhaupt nicht auf nach jetzigem Stand, weil die USA nicht mitziehen.
Sie sagen, man habe lange gerungen. Weshalb war es so schwierig?
Ja, weil die USA, vor allem die USA, aber auch andere G20-Mitglieder ihre nationalen Interessen in den Vordergrund stellen. Am offensichtlichsten zeigt sich das ja beim Thema Handel, wo US-Präsident Trump vor allem Verträge zugunsten der USA aushandeln möchte. Das zeigt sich aber auch beim Abbau von Überkapazitäten im Stahlsektor zum Beispiel. Dagegen hat sich China gesperrt, um den heimischen Markt zu schützen.
Nun, jetzt ist das handelt sich jetzt um einen Entwurf einer Abschlusserklärung. Man weiß noch nicht, ob die Staats- und Regierungschefs tatsächlich dann zustimmen. Aber wenn sie zustimmen würden, was wäre dieser Entwurf dann oder diese Abschlusserklärung dann wert?
Ja, sie dürfte vor allem symbolischen Wert haben, denn angesichts dieser großen Diskrepanzen bei wichtigen Themen wie Klimaschutz, wie Migration beispielsweise, spiegeln die Formulierungen nur den allerkleinsten gemeinsamen Nenner wider, wenn er überhaupt zu finden war. Die sind weichgespült bis fast zur Unkenntlichkeit. Und selbst bei diesem weichgespülten Kommuniqué wäre oder Entwurf ist es im Moment nicht klar, aber Sie haben es angedeutet, überhaupt unterzeichnet wird von den Staats- und Regierungschefs. Trotzdem muss man sagen, ein wachsweiches Kommuniqué, das wäre immer noch besser als gar kein Kommuniqué. Es wäre sonst das erste Mal in der Geschichte der G20 überhaupt, dass keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommt. Das wäre eine riesige Blamage.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und Sie all diese Schwierigkeiten schildern und eben diese Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, da frage ich mich, hat denn dieses Format der G20, hat das überhaupt eine Zukunft?
Naja, es ist noch nie passiert, dass so ein Forum, wenn es einmal gegründet war, wieder abgeschafft wird. Und von daher wird es die G20 als wirtschaftspolitische Diskussionsplattform sicher auch weitergeben, auch weil es im Moment überhaupt keine bessere Alternative gibt. Aber die Funktion als globaler Krisenmanager, die das Gremium unmittelbar nach der Finanzkrise hatte, die kann es im Moment sicher nicht mehr erfüllen.
Nun, die Erwartungen an dieses Gipfeltreffen waren ja nicht sehr hoch. Höher waren die Erwartungen oder sind die Erwartungen, was die bilateralen Treffen angeht. Was ist da bis jetzt geschehen oder was ist da noch zu erwarten?
Also bisher wissen wir, dass sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Putin getroffen hat. Da ging es vermutlich um die Ukraine-Krise. Details sind noch nicht bekannt. Und am Abend wird noch nach Abschluss des Gipfels mit Spannung erwartet das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi. Dabei wollen sie versuchen, eine Einigung im Handelskonflikt zu finden. Denn wenn es keine Einigung gibt, dann droht der Konflikt sogar weiter zu eskalieren. Die Trump-Administration, die hat ja bereits Zölle auf Autoimporte angekündigt, die schon nächste Woche in Kraft treten könnten. Davon hängt also sehr viel ab.
Vielen Dank für diese Informationen, Maren Peters.
Info 3 Abend.
In Mexiko übernimmt heute Andrés Manuel López Obrador, auch AMLO genannt, das Präsidentenamt. Im Sommer errang der Linkspopulist mit seinem Parteibündnis Morena einen überwältigenden Wahlsieg und gilt als Hoffnungsträger. Doch die Herausforderungen sind riesig. Drogenkartelle haben das Land im Griff, Gewalt und Korruption sind alltäglich und fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. In all diesen Bereichen hat der neue mexikanische Präsident Besserung versprochen. Aber kann er diese Versprechen auch einlösen? USA und Mittelamerika-Korrespondent Matthias Kündig ist dieser Frage nachgegangen.
In Mexiko werden pro Tag durchschnittlich über 60 Menschen ermordet. Von Drogenkartellen, Gangs, aber auch von der Polizei und dem Militär. Für Sally Hughes ist Gewalt denn auch das dringendste Thema, das die neue mexikanische Regierung anpacken muss.
The most pressing issue is restoring peace and lowering the level of violence.
Hughes ist Mexiko-Spezialistin und leitet das Institut für Latin American Studies an der University of Miami. Sie findet, López Obrador habe zur Gewaltfrage durchaus interessante Vorschläge gemacht, zum Beispiel eine Amnestie und Reintegration, nicht für Mörder, aber für junge Männer, die aufgrund fehlender Perspektiven in die Fänge der Drogenkartelle geraten sind. Mit der Legalisierung von Marihuana will López Obrador zudem den Drogenkartellen einen Teil ihres Geschäfts entreißen. Der richtige Ansatz, findet Sally Hughes. Aber dafür wäre eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten nötig. Denn von dort komme die Nachfrage, von dort kommen aber auch die Waffen für den Drogenkrieg und in den USA würden die Drogengelder gewaschen.
We buy the drugs and we sell the guns and we help to money launder.
Skeptisch ist Hughes auch beim Thema Korruption. Hier habe López Obrador bisher wenig Neigung gezeigt, auf lokaler und regionaler Ebene Mechanismen zu schaffen, die mehr Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Gelder sicherstellen würden. Bisher habe er immer nur davon gesprochen, die entscheidenden Stellen mit Vertrauensleuten zu besetzen.
His response to that was that he was going to place his own confidants in charge of federal funds that flow to the states. So that is a personalization and a centralization of federal funds rather than creating accountability mechanisms at the local level.
Zentralisierung sei einfacher als lokale Strukturen zu schaffen, aber auch anfällig für Machtmissbrauch. AMLO, wie der Präsident von vielen genannt wird, spricht häufig von persönlichen Werten und davon, dass seine Rechtschaffenheit ausstrahlen soll im Land. Doch mit der Ausrichtung auf seine eigene Person drohe die Gefahr, dass López Obrador den Staatsapparat von sich abhängig mache.
Let's say he's completely virtuous and in 6 years he leaves office. What sort of system does that set up? It sets up one that's dependent on the virtue of the ruler, and I think we know through history that's not necessarily a good system. That doesn't guarantee much.
Was passiert, wenn der Hoffnungsträger Andrés Manuel López Obrador scheitert und die hohen Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllen kann?
If he fails, then I think Mexicans could look even further beyond the party system. And when you look at Brazil and even the US, it raises big question marks about what might happen next in Mexico.
Wenn AMLO scheitert, dann entscheiden sich die Mexikanerinnen und Mexikaner bei den nächsten Wahlen wohl für einen Radikalen von außerhalb der Politikerkaste, befürchtet Sally Hughes. So wie in Brasilien oder auch wie in den USA.
Das war Info 3, verantwortlich Yvonne Lambricker und Damian Raste wünschen einen guten Samstagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.